Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/click und geben Sie beim Bezahlen den Code CLICK ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Click and Rush Episode 21. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok und LinkedIn und überhaupt.
Ich bin @JorimHebel und ach, was weiß ich. Ich bin da auch. Sagen wir es so.
Das ist doch sehr schön. Wir haben einen weiteren Premier League Spieltag in den Büchern und ein Ergebnis, mit dem wir ehrlicherweise alle genauso gerechnet haben. Da werden wir sicherlich drüber zu sprechen haben. Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, was auf dem Transfermarkt passiert ist, denn auch da müssen wir logischerweise ja drüber sprechen und es ist erstaunlicherweise sehr, sehr wenig. Also im Vergleich zur letzten Woche, und das ist ja das vorletzte Mal, dass wir ein offenes Transferfenster besprechen. Kannst du dir erklären, woran es liegt, dass nichts passiert ist auf dem Transfermarkt bis dato? Oder nicht mehr, nach dem, was ja schon passiert ist?
Ich glaube, das würde dann schon losgehen. Ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht noch nicht so hundertprozentig verstanden, worum es geht. Aber ich glaube, ich würde an unserer Stelle, glaube ich, schon mit dem Match of the Week anfangen, weil ich glaube, das wird die meisten Leute interessieren. Und das, glaube ich, ist schon das Topic der Topics, glaube ich.
Ja, ich wollte logischerweise jetzt nur, um es chronologisch einmal zu machen, das kurz einfach vom Tisch haben, weil eben nicht viel passiert ist, aber es soll logischerweise jeweils vorkommen. Leon Bailey zurück zu Aston Villa, der hat dann auch gespielt gegen Newcastle United. Das heißt, ein weiteres Leihgeschäft ist mit dem Einsatz dann eher in die Ferne gerückt, würde ich sagen. Das ist mit einiger Sicherheit ein PSA-Move, dass man Donny Malen hat gehen lassen, witzigerweise zur Roma, und Leon Bailey von der Roma zurückgeholt hat, obwohl der da kaum gespielt hat oder vielleicht auch, weil der da kaum gespielt hat. Da gehe ich fest davon aus, dass wahrscheinlich Grundgehälter und so weiter da geschoben worden sind. Alles andere kann ich mir schwer vorstellen. Ethan Ranieri fix bei Olympique Marseille, das haben wir ja schon mal kurz angesprochen letzte Woche. Der soll da, will da, wird da Spielzeit bekommen.
Schon getroffen?
Achso, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Schon getroffen?
Okay, dann ist es ja vielleicht
11 Minuten, glaube ich.
Das Richtige. Nottingham Forest hat sich Lorenzo Lucca ausgeliehen von Neapel, jenseits der 2 Meter, klassischer Zielspieler. Ich habe nie so die hundertprozentig ganz großen Dinge von dem bis dato gesehen, aber wir alle wissen, worum es geht. Die hatten zwischenzeitlich jetzt gar keinen Stürmer mehr, nachdem sich Igor Jesus verletzt hat, am Donnerstag in der Europa League nicht spielen konnte. Wobei, alles was man gehört hat, wäre es hart gegangen, hätte er wohl spielen können. Da haben wir aber gemerkt, wie sie einfach nach dem Abgang von Kalimundo Endo so gut wie nichts zu bieten haben. Das bedeutet, das ist einfach jemand, der logischerweise als kopfballstarker, großgewachsener Zielspieler da vorne drin sein soll. Den brauchen sie, glaube ich, zwingend in so einem Sean Dyche-System. Und dann gibt es noch diese ganze Geschichte um Borussia Dortmunds Aaron Anselmino, den Chelsea zurückgeholt hat per Laie, was eher ungewöhnlich ist, zumal er da viel gespielt hat, aber vielleicht ist genau das der Grund. Man liest ja ganz viel darüber, dass Liam Rosenior schon noch einen Verteidiger bekommt, wohl auch eher ein Projektspieler. Wenn ihr euch erinnert, das war ein öffentlichkeitswirksames Thema, dass Maresca an mehreren Fronten im Sommer einen Innenverteidiger gefordert hat und einen Maulkorb und eine Absage vom Board bekam. Jetzt soll da was passieren. Vielleicht ist es auch Anselmino selber, der dann fürs Erste bei Chelsea spielt oder vielleicht sogar eingeplant ist für das Ganze. Da bin ich wirklich total gespannt drauf. Der hat es in der Bundesliga sehr ordentlich gemacht, war, glaube ich, auch aus meiner Sicht da eigentlich beim besten Dreier-Trio. Ist logisch, Trios sind immer Dreier-Trios. Aber da war er dabei aus der Sicht Dortmunds. Das heißt, das wäre eigentlich eine aus meiner Sicht gewinnbringende Laie für Chelsea gewesen. Aber offensichtlich brauchen sie den Spieler.
Ja, also vielleicht können wir da ja auch mal ins Detail gehen oder beziehungsweise nochmal so kleine Insights geben. Also ich habe weiß aus sehr guter Quelle, wie Chelsea einfach funktioniert. Ja, die pfeifen einfach auf alles. Also es gibt einen Spieler, der nicht Chelsea, sondern von einem anderen Verein, der auch in dem Konstrukt mit drin hängt, der verliehen war und bei dem einfach angerufen worden ist und geheißen hat, ihr habt nicht die vereinbarten Spiele quasi ja einhalten können, dementsprechend holen wir den Spieler zurück. Darauf hieß es dann, naja, aber der Spieler war ja auch verletzt, es ist uns egal, wir holen den Spieler zurück. Chelsea ist so, die pfeifen drauf, die machen einfach, was sie wollen, die sehen einfach eine Zahl aufploppen und dann holen die den zurück. Das ist so tickt Chelsea. Und wenn die den brauchen, wenn die glauben, ihn brauchen zu können, dann holen die ihn einfach zurück. Ich weiß, dass Dortmund jetzt natürlich außer sich ist und dass die das nicht verstehen, aber die Klausel besteht nun mal. Chelsea hat im Endeffekt recht, die können das machen und wenn sie es machen können, dann ist es auch ihr Recht, das zu tun. Da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kritisch. Die Frage ist eher nur, wird der spielen, wird der die Spielzeit bekommen? Wäre es nicht cleverer gewesen, ihn noch in Dortmund zu behalten? Das ist eine andere Situation oder eine andere Frage. Aber dass sie es tun und dass sie ihn zurückholen, wenn es machbar ist und wenn es regelkonform ist, was es ist, dann finde ich, habe ich damit überhaupt kein Problem. Das ist deren gutes Recht, das zu tun. Frage ist halt nur, ist es jetzt halt unbedingt sinnvoll, das zu tun und wird er jetzt unbedingt so viel Spielzeit bekommen? Das steht dann auf einem anderen Blatt Papier, aber dass sie es tun, kann ich nachvollziehen, würde ich, wenn, also angenommen, du kommst, zum Beispiel, ja, neuer Trainer kommt, wie hier ja jetzt der Fall, und sagt, sag mal, wieso habt ihr denn den verliehen? Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Dass du dann sagst, ja, dann holen wir den im Winter einfach zurück, kann ich nachvollziehen. Also deswegen, grundsätzlich habe ich damit überhaupt kein Problem, aber dass sie halt, ob er dann wirklich die Lösung sein wird und ob er wirklich so viel spielen wird, ist dann eine andere Frage.
Ja, es ist tatsächlich seltsam, weil natürlich, wenn man jemanden ausleiht und das funktioniert, dann gibt es ja sowas wie eine Abmachung, wenngleich, sonst gäbe es die Möglichkeit nicht. Das ist auch dann irgendwie, ja, okay, wenn man den Spieler zurückholt. Ich würde vorschlagen, wir reden dann über ihn, wenn er wirklich in die Rotation bei Chelsea rückt, denn das würde mich selber sehr interessieren. Ein Deal, den hast du aber, glaube ich, schon gesehen sogar, den wir nicht besprochen haben, ist eigentlich der einzige Fix. Nee, zwei gibt's. Sousa von Santos zu Tottenham, Linksverteidiger, 15 Millionen Euro umgerechnet gekostet. Ich meine, wir alle wissen, dass Tottenham gerade Probleme hat mit der Breite generell. Ich glaube, wir alle wissen, dass sie auf der linken Seite der Verteidigung einfach jemanden haben wollen, der vielleicht sogar auch direkt hilft, aber wirklich nur, weil er halt da ist als Körper. Ich vermute, das ist ein Deal, den Tottenham immer gemacht hat, die letzten Wintertransferperioden eher mit Blick auf die Zukunft gerichtet. Ich muss aber auch gestehen, habe mir den Sousa jetzt noch nicht so richtig angeschaut. Das wird sicherlich auch im Verlaufe irgendwann mal passieren. Und den hast du schon gesehen, da wollte ich darauf hinaus. Alex Todd, während Svarosch zu Bournemouth für 12 Millionen galt ja oder gilt immer so, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen leicht erzählt als der neue Szoboszlai. Mittelfeldspieler, so eigentlich glaube ich eine Nummer 10 und der nächste aus Ungarn, der für gewisses Potenzial sorgen könnte bei Bournemouth.
Ja, kam nur 10 Minuten rein, glaube ich. 10 Minuten waren es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, so ungefähr. Also für die Schlussphase rein. Bin sehr gespannt. Also ist jetzt nicht der allergrößte. Das ist jetzt kein Szoboszlai-Typ in dem Sinne, dass er körperlich so ist, aber er wirkt interessant und ich glaube, es könnte was werden. Ich habe ihn auch schon in der Europa League oder was waren sie, Conference League, bin ich nicht ganz sicher, auch schon ein paar Mal gesehen. Sicherlich interessant, aber 1,81 genau, ja. Also ich glaube eher schon, aber vom Talent her kann das schon was werden. Also ich habe bis jetzt wirklich nur positive Dinge gehört. Und das ist typisch wieder Bournemouth, einfach einen Spieler zu holen irgendwoher, den kein anderer auf dem Schirm hat und dann einfach zu sagen, den verpflichten wir und kann, wenn der sieht dann vielleicht wieder gut aus, ja, weil er schon, was ich gelesen habe, so Box-to-Box ist, der sieht dann in diesem Spiel System gut aus, weil er halt einfach laufen kann bei Bournemouth und plötzlich kauft er den jemand für 50 ab oder so. Das könnte, also ich würde das nicht ausschließen.
Ja, ist, also wenn ich den Spieler jetzt, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen was angeschaut, zudem auch, wenn ich den richtig einschätze, dann ist es jemand, der sowohl unter Druck gut spielt, als auch Druck auf den Ball ausübt, also mehr oder weniger Ball gewinnen, schnell weiterleiten für den Moment. Aber ja, vielleicht gibt's da ja sogar noch mehr irgendwann zu sehen von ihm für ihn. Und dann gab's noch so kleinere Leihdeals links und rechts. Ich glaube, die vernachlässigen wir und werden ja nächste Woche sowieso nochmal dann auf die Transferfenster jeweils zurückblicken, inklusive Deadline Day und Co. Dann die Gewinner, Verlierer küren, was hätte alles gemacht werden müssen und so weiter. Es gibt schon noch einige Vereine, die was tun sollten, wie wir wissen. Die allermeisten davon sind aufgrund von irgendwelchen hochgerechneten Nichteinnahmen im Moment nicht in der Lage. Kann aber auch sein, dass die Teams wie zum Beispiel Aston Villa, also das mit Leon Bailey, das ist nicht für bare Münze zu nehmen. Ich kenne logischerweise nicht die Bücher. Vielleicht ist das die Vorbereitung irgendeines Moves, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur mit den Ressourcen arbeiten, die sie haben. Newcastle würde gerne zum Beispiel noch was tun. Ich glaube, West Ham würde immer
noch. Und bei Villa will er noch einen Stürmer, das hast du okay, oder? Genau. Tammy Abraham ist kurz vor dem Wechsel.
Ja, genau, das soll, ich dachte ehrlicherweise, also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen schon gelesen, dass das fix sein soll. Wäre übrigens, glaube ich, ein richtig guter Deal, weil die haben ja im Moment auch nur einen gesunden Stürmer in Ollie Watkins und in Tammy Abraham hätten sie jemand anderen, der mannschaftsdienlich ist. Ich glaube, das ist mit Unai Emery zusammen gar nicht so verkehrt. Wenn der gesund bleiben kann, das ist ja eher immer, glaube ich, seine Schwierigkeit gewesen in den letzten Jahren, dass er am Ende dann immer nur so 70-60% der Spiele absolviert hat, aber keine ganz verkehrte Idee, das zu machen. Und da gibt es ja noch ein paar Deals, die, glaube ich, entsprechend in der Pipeline sind. Da muss aber jeweils vermutlich was freigelegt werden, damit wir das dann jeweils so sehen. Deswegen lass uns von den Gerüchten absehen und das dann machen, wenn es soweit ist, plus dann einmal Nachschau, Nachsorge betreiben zu den Deals, die halt passiert sind, was wir uns hätten vorstellen können und wo vielleicht auch noch irgendwie was gebraucht worden wäre. Die haben ja auch zum Beispiel, den kenne ich aber auch nicht, Kleiber Lamadrid heißt er, den haben sie auch geholt, venezolanischer Nationalspieler, den West Ham verpflichtet hat. Also das wird hundertprozentig auf die Datenarbeit von Maximilian Hahn zurückzuführen sein. Wenn ich ehrlich bin, checke ich nur nicht. Also wir haben ja über Luis Guillerme geredet und so und warum das komisch war, den da in so ein Setup reinzustecken, was das jetzt bringen soll. I don't know, aber wir werden es uns anschauen und dann nochmal genauer beäugen. Vielleicht ist auch das einfach ein Deal, den man eher auf Sicht sehen muss. So wie die allermeisten inzwischen. Ich glaube, so, da kann man sich ja drauf einigen, die allermeisten Deals, die im Januar inzwischen passieren, insbesondere in der Premier League, sind eher auf die Zukunft ausgerichtet und von Märkten, die halt um diese Zeit eher verkaufen als im Sommer zum Beispiel. Gut, dann das schon angesprochene Match of the Week, das an diesem Wochenende war, Arsenal gegen Manchester United. Und wir haben es ja letzte Woche schon, ich weiß nicht, gespoilert, vorweggenommen, dass wir uns vorstellen können, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Jetzt ist es passiert. United hat auch das zweite Spiel in der zweiten Amtszeit von Michael Carrickers Caretaker gewonnen. Und das natürlich gegen Arsenal. Und das bedeutet, dass wieder alle notorisch fiebrig werden bei Arsenal, weil so ist es nun mal bei Arsenal in diesen Tagen, dass die einen schon wieder wissen, dass es eh nicht gut gehen wird und die anderen versuchen, das Positive zu sehen. Und jetzt ist die Frage, was wir tun.
Also ich weiß gar nicht mehr, ich bin langsam echt müde darüber zu reden, weil ich glaube, ich habe eigentlich alles dazu gesagt, also zu Arsenal. Ich weiß, es werden die Arsenal-Fans wieder, und ich kann es einfach auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt, dann diesen Backlash zu bekommen, beziehungsweise dann einfach die Reaktionen zu bekommen. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Arsenal in dieser Saison nicht so erhaben sein wird, wie alle das glaubten, der hat, glaube ich, irgendwas nicht verstanden. Am Ende werden sie, wenn sie Meister werden, einfach nur dann Meister, weil City am Ende noch ein Fünkchen dümmer war, in Anführungszeichen. Aber das, also sorry, du musst, also du willst das beste Team des Landes sein. Dann musst du einfach auch in der Lage sein, jeden zu schlagen. Und du hast gegen Manchester United verloren und du hast gegen Manchester United geführt, du hast dir 3 Tore reinhauen lassen. Klar, die Dinge waren absolute Heuler, absolut verständlich. Aber ich habe es zum Kollegen noch gesagt, das ist genau das, liebe Grüße an Coninho, einen unserer Ablaufredakteure bzw. Leiter der Sendung in der Premier League. Ich habe gesagt, das ist genau das, was Arsenal nicht liegt. Und es kann gut sein, dass dass Manchester United Arsenal heute weghaut. Das war kein Weghauen, aber es war trotzdem ein Spiel, das ich fast so gesehen habe und das zu sehen war. Ich habe jetzt auch gerade übrigens gelesen, dass Michael Carrick wohl mit Wayne Rooney telefoniert hat vor dem Spiel und das Spiel genauso vorausgesagt hat. Das war vorauszusehen, ehrlich gesagt. Das war vorauszusehen. Es ist genau das, was Arsenal nicht mag. Und es ist genau das, was Manchester United momentan macht. Kleiner Spoiler vorweg. Es wird interessant zu sein, was Manchester United dann macht, wenn die mal gegen Low Block spielen, wenn die dann nicht einfach kontern können und die Räume sehen, sondern wenn einfach der Gegner sagt, jetzt macht ihr mal was und jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr Lösungen findet mit dem Ball, dann ist die Welt schon wieder eine ganz andere, aber dass sie in dieser Verfassung, mit dieser Aufstellung, das ist ja fast 1:1 die Kopie gewesen von dem, was sie gegen City gemacht haben, einfach die Außenbahnen zumachen und einfach aushelfen und dann schnell nach vorne, und dass die Flügelstürmer nicht reinkommen und die Box dicht besetzen, dass der Gegner Probleme hat und ab dann einfach nur nach vorne bolzen und schauen, was passiert und dann einfach überfallartig nach vorne zu gehen. Steil Klatsch, einfach prallen lassen, schnell den Ball, so schnell wie möglich den Ball weitergeben, damit der Gegner nicht ins Gegenpressing kommt, und dann ist es im Endeffekt nur Tempo und dann halt die Frage, trifft man oder trifft man nicht. Es war quasi eine Blaupause von dem, was sie gegen City schon gemacht haben, und es hat wieder funktioniert. Und dass du als Arsenal, und das habe ich dir ja auch gestern noch gesagt, du kannst denen dann einfach beim Denken zusehen. Ich habe das Gefühl, in der Champions League sind sie befreit, weil sie sich denken, ja, ist ja noch in Anführungszeichen nur die Tabellenphase, ist ja vollkommen egal, und selbst wenn wir da mal ein Pünktchen weglassen, wir haben ja schon bewiesen, da wirken die irgendwie befreit, aber sobald es in die Premier League geht, merken die ab einem gewissen Zeitpunkt, das war letzten Jahre immer so, merken sie ab einem gewissen Zeitpunkt, oh, jetzt zählt's wirklich und jetzt müssen wir wirklich da sein. Sind wir wirklich da? Und ab dann kannst du denen beim Denken zusehen und ab dann wird das Spiel eins statischer und nicht mehr so selbstverständlich, wie es in der Champions League momentan der Fall ist. Selbst gegen größere Teams, gegen bessere Teams als in der Premier League teilweise. Diese Physis, dieses Nachdenken, das liegt ihnen momentan einfach nicht, und deswegen sind sie da, wo sie sind. Also dieses Spiel gestern hat mir wieder mal gezeigt, was ich das ganze Jahr über gesagt habe. Und kurioserweise, es haben mir ein paar Leute geschrieben, aber von der Arsenal-Front war es verhältnismäßig leise. Ich glaube, langsam aber sicher versteht das jeder, dass diese Mannschaft, und nochmal, du willst das beste Team im Lande sein, dann musst du jeden schlagen. Du bist die Nummer 1, das heißt, du hast es selbst in der Hand. Du hast selbst in der Hand, Meister zu werden. Gewinn alle Spiele, und als bestes Team des Landes ist das deine Aufgabe, ist das deine Pflicht, und dann ist es auch machbar. Dann bist du Meister. So, es ist so simpel. Ich weiß, das klingt total banal, aber es ist so simpel. Und du bist in den wichtigen Spielen einfach nicht da. Es ist wieder gegen ein Big Six Team, wo du nicht da bist. Und deswegen, glaube ich, versteht langsam aber sicher jeder, diese Mannschaft ist für mich die beste des Landes. Sie ist für mich die beste Europas, aber dass sie dann gegen Manchester United nicht gewinnen, zeigt, dass es mit dem Talent nichts zu tun hat. Es ist eine Sache des Kopfes, und das hat man gestern wieder mal gesehen.
Ich habe es nicht so negativ, weiterhin nicht, auch wenn, also das ist ja, wir wissen, dieser Spieltag, den wir jetzt hatten, auch wenn das immer ein bisschen seltsam ist, da geht's ja dann los ab Weihnachten, dass dann einfach Spieltage von rechts genommen werden und eher nach links geschickt werden in der zeitlichen Tabelle, und das war sozusagen die Umkehr des ersten Spieltages, die wir jetzt hatten. Und wenn ihr euch erinnert, auch wenn Arsenal da gewonnen hat, aber das war vermutlich das schwächste Saisonspiel, das Arsenal gegen United seinerzeit geliefert hat, weil United einfach gnadenlos aufs Umschalten drauf war, und das war hier genauso. Und ich bleibe dabei, wenn United umschaltet, dann sind sie eins der hässlichsten Teams. Das ist sowas wie ein Charaktertest, den man bestehen muss oder wo man einfach punkten muss am Ende. Bestehen oder nicht bestehen ist wahrscheinlich irgendwie auf einem anderen Blatt Papier, aber das kann halt so ausgehen. Carrick ist in den beiden Partien jetzt jeweils clever genug gewesen, genau das Team so einzustellen, wie du es ja schon beschrieben hast. Ich möchte noch dazufügen, Casemiro ist beim Aufbau mehr beteiligt, was ihn dann eher näher ans eigene Tor schiebt und sie schwieriger zu pressen macht, dann ist Shaw ein Ticken weiter oben und Kobbie Mainoo kann ja sowieso ebenfalls da auch helfen. Also es ist so das System, das wahrscheinlich all die Internettrainer Manchester Uniteds auch wählen würden, und es ist ja auch gar nicht immer das Schlechteste, wenn man einfach das macht, was alle wollen und von dem alle denken, dass es richtig ist. Die spielen jetzt dann, du hast ja gerade schon angesprochen, ich muss schauen, ob ich's, jetzt habe ich es wieder weggetan, aber die spielen jetzt dann im Februar gegen Fulham, Tottenham, West Ham, Everton und dann am 1. März noch gegen Crystal Palace. Und ich glaube, dann sind wir sehr viel klüger, was Manchester United betrifft, weil ich würde tippen, da sind ein paar richtig hässliche Dinger mit drin für die, weil sie dann zeigen müssen, was sie am Ball können. Aber fair enough, auch da gibt es ein paar Tools, die glaube ich okay sind. Und jetzt ist es halt bei Arsenal so, jetzt haben sie mal wieder verloren. Es gab beim Athletic einen wahnsinnig guten Artikel, ich glaube James McNicholas hat den geschrieben, der so sinngemäß sagt, so ähnlich wie du es auch schon formuliert hast, Arsenal ist sein eigener größter Gegner, und hat herausgefunden im Vergleich zur Champions League, und ich finde, das kann man auch erklären, im Vergleich zur Champions League hat Arsenal das Problem in der Premier League, dass sie versuchen, eher nicht geschlagen zu werden als zu gewinnen, also sprich keine Freude am Spiel, und dafür eher so Schiss, dass sie von der Tabellenspitze fliegen. So ähnlich, wie du es ja mit anderen Worten mehr oder weniger beschrieben hast. Und ich finde, man kann es erklären. Denn in der Champions League oder generell im europäischen Fußball geht es immer mehr um Umschaltmomente. Und ich habe das beim Champions League-Spiel gegen Inter auch so thematisiert. Bis dato ist Arsenal nach Konter de facto gar nicht gefährlich in der Premier League. Weil natürlich die allermeisten Teams ihnen so entgegnen. Sie wissen, dass sie Schwierigkeiten haben, aus dem Spiel heraus rund um den 16er gegen Low Blocks was zu kreieren.
Hat jeder im Übrigen, aber
ja, genau.
Aber Arsenal auch. Ja, ich wollte es gesagt haben, weil man tun immer so, als wäre das nur ein Arsenal-Problem. Ich wollte es mal gesagt haben, dass das es ist so, es ist ein Arsenal-Problem, aber jedes Team tut sich schwer, gegen einen Low-Block Tempo aufzunehmen, logischerweise Räume zu finden und so weiter. Da musst du schon sehr, sehr fleißig sein, sehr, sehr viele kreative Spieler haben und sehr, sehr viele 1-gegen-1-Duelle
gewinnen und so weiter und so fort. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Du hast die richtigen Spieler. Ich behaupte nur, und das ist ja das Lied, das ich jetzt seit Ewigkeiten singe. Stellt euch mal vor, Eberechi Eze, und ich dachte, das ist die Idee. Wir haben immer darüber gesprochen, es müsste vom linken Flügel irgendwas kommen. Das erzählen wir jetzt seit, weiß ich nicht, 3 Jahren wahrscheinlich. Und ich dachte, jetzt haben sie ihn. Aber er spielt nicht linker Flügel, sondern er spielt entweder gar nicht oder im Zentrum. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil das derjenige ist, der was total manchmal auch Dämliches, aber Unvorhergesehenes tut und damit Dinge eröffnet. Nummer 1. Nummer 2 ist das, und das kommt in der Champions League zu tragen. Das Tor ist auch so gefallen. Viktor Gyökeres ist jemand, der Arsenal im Konter, es ist ja klar, dass es die Momente nicht so oft gibt, aber wenn es die gibt nach Balleroberungen und so weiter, ist das derjenige, der durchbrechen muss. Und das ist, glaube ich, derjenige, der dann eher helfen könnte. Weil wir haben das auch im Champions League-Spiel diskutiert. Das Setup rundherum, wie Arsenal spielt, ist gar nicht das Problem. Es ist eher so, dass sie vom linken Flügel halt Spieler haben in Martinelli, in Leandro Trossard, die brauchen den Abschluss sozusagen. Oder in Martinellis Fall, der bindet mal 2 Leute und da geht irgendwo vielleicht was auf. Aber das sind Spieler, die siehst du alle 20 Minuten mal. Und ich bräuchte jemanden, und den haben sie. Ich bräuchte jemanden, der ihnen ständig quasi diese Gefahr gibt und ständig 2 Spieler bindet, weil ständig klar ist, da wird was passieren. Und Eberechi Eze im zentralen Mittelfeld ist für mich verschenkt. Ich sag's wie es ist, da ist er sogar richtig schwach, da gefällt er mir eigentlich gar nicht. Und ich würde fest davon ausgehen, wenn man den vom linken Flügel aus in den Angriff schickt, wäre das Ganze bedeutend besser. Ändert aber nichts an der Situation, dass das schon stimmt, was du gesagt hast, und das mag man auch so sehen, und ich finde, das ist auch das, was man bei den Fans ablesen kann, dass einfach, es gibt den Teil, der denkt, das ist einfach nur die Fortsetzung des Trends der letzten 3 Jahre, wenn es darauf ankommt, sind wir nicht da, was ja quasi Vereins-DNA geworden ist. Man kann aber auch zwischenzeitlich sagen, vor allen Dingen am Wochenende vor der Champions League, naja, okay, die haben zwar nur unentschieden gespielt, aber der Abstand ist ja größer geworden, und damit hat man sich eine Fehlertoleranz eingebaut für genau den Fehler, der jetzt passiert ist gegen Manchester United. Und trotzdem ist der Platz, an dem sie stehen, ja immer noch unglaublich gut. Ne? Also
aber das sieht, glaube ich, und das ist das Ding, es sieht keiner so. Und ich glaube, sie sehen es selber auch nicht, sondern ich glaube, die sehen sich schon wieder unter Druck. Und das ist das große Problem. Du musst das Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Du musst sagen, wir sind Arsenal, wir können jeden schlagen, wir müssen jeden schlagen, wir sind das beste Team der Liga. Stattdessen denken sie sich, Mist, die kommen von hinten. Und das ist genau das Problem. Genau das ist das Problem.
Ja, gut möglich. Es wirkt auch schon so, dass unter den Fans, also das ist inzwischen auch eine fast feindliche Stimmung manchmal, auch uns gegenüber dann. Also selbst wenn wir dann bei Spielen, die knapp sind, erzählen, na gut, haben sie gewonnen, dann werden wir angefeindet, ne? weil irgendwie keiner glücklich ist mit der Art und Weise, wie sie gewonnen werden. Wenn sie verlieren und wir sagen, ja, das hat uns nochmal nicht so gut gefallen oder auch unentschieden spielen, da hätte man dies und das, dann wären wir auch angefeindet. Also man merkt, alle haben irgendwie den klaren Kopf verloren. Was ja auch zeitgleich das Schöne ist an so einem Titelkampf und generell im Fußball, dass halt viel emotionsgeleitet ist. Ich sag nur immer wieder, man möchte auf das Gesamte blicken, dann haben wir immer noch den, da kann man jetzt drüber streiten, aber rein was die Werte betrifft, besten Torhüter der Liga, der nichts zu tun bekommt, weil sie die beste Abwehr der Liga haben, mal Minimum die beste Innenverteidigung der Liga. Ganz gleich, Expected Goals, zugelassene Tore, Zweike, es ist wurscht, was ihr euch anschaut, es ist so. Mit Saliba auf dem Feld ist Arsenal brutal, ohne ihn dann schwierig und wir haben auch gesehen, welchen enormen Wert inzwischen Gabriel hat. Nicht ganz, immer noch nicht ganz, glaube ich, strukturell so wichtig, aber sie haben es. Sie haben aus meiner Sicht mit einer der besten rechten Seiten der Liga, mit Bukayo Saka, über den wir ja auch privat nochmal viel diskutiert haben, Werte zurückgegangen. Ich glaube aber dafür ganz schön was draufgepackt in Sachen, wie gehe ich mit diesen Situationen um und so weiter und so weiter. Sie haben diverse Möglichkeiten im Mittelfeld. Sie haben aus meiner Sicht, da gibt es ja eh gar keine Diskussion, in den besten zentralen Mittelfeldspieler der Liga, weil Rodri im Moment nicht Rodri ist und das schon seit einem Jahr. Deswegen gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keine Zweifel, dass es Declan Rice ist. Und zwar gar keine Zweifel. Sie haben in Zubimendi jemanden dazugeholt, der ja so
gestern minimal den Fehler macht.
Der den Fehler macht, der auch minimal gegen die Wand gekracht ist, so ab Dezember, was aber auch normal ist für einen Premier League Neuling, alles in allem, aber glaube ich, da sind wir uns ja einig, wenn wir die Top 5 Transfers des Sommers uns anschauen, dann ist er da dabei, da können wir dann irgendwie auf 1, 2, 3 wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist gerade Xhaka halt die Nummer 1 und da gibt es auch wenig Diskussionen darüber und ab dann lasse ich mit mir diskutieren, ob er nicht da vielleicht schon gar schon hin muss. Also vor Dezember hätte ich gesagt, ja bitte, gebt ihm den Platz an der Sonne, weil wer sonst? Das heißt, auch da haben sie was gemacht. Ich kann Mikel Merino, ich check auch Eberechi Esse, wenn er richtig eingesetzt werden würde. Ja, vielleicht sind Trossard, Martinelli ein klein wenig aus der Entwicklung rausgefallen. Fair enough, das sind ja ein paar bei Arsenal. Gabi Jesus ist wieder da und er trifft als ein Backup-Stürmer wie den, der auch noch dazu so defensiv arbeitet. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele, die das in der Liga anbieten können. Ich sehe Viktor Gyökeres bei weitem nicht so schlecht wie der Rest der Welt.
Ich sehe noch viel schlechter als der Rest der Welt.
Ja, ich glaube nämlich, wenn Arsenal es schaffen würde, nicht ausschließlich kontrolliert zu spielen, sondern gerne auch mal sowas wie Umschalten zulassen würde, dann hätte der 3, 4, 5 Saisontore mehr und da würde niemand reden. Und das war gegen Inter übrigens klar zu sehen, dass genau das drin sein kann, theoretisch. Deswegen, und plus 4 Vorsprung, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hatten zwischenzeitlich 11 Mal in Folge nicht verloren, 12 Mal sogar mit Inter zusammen. Ja, okay, 2x 0-0 in Folge gespielt, aus besagten Gründen und jetzt verloren gegen Manchester United. Okay, sehe ich auch alles, aber die sind, also das muss man sich ja auch nochmal geben, die sind um 3 Titel drin und ich glaube wirklich ernsthaft namenhaft drin. FA Cup weiß ich jetzt nicht, wie ernst sie den nehmen, aber in der Champions League wahrscheinlich jedermanns Mitfavorit. Wenn nicht, dann gäbe es keine Gründe. Ich meine, sie haben die schwierigsten Gegner in der Gruppenphase. Sie haben alles aus dem Weg geräumt, aber auch die schwierigsten Gegner und dann am Ende sogar relativ souverän gegen Inter, gegen Bayern. Und in der Premier League plus 4. Hätte man das irgendeinem Arsenal-Fan vor 4 Jahren gesagt, hätte es jeder unterschrieben. Ich verstehe nicht so ganz, also natürlich die Schwächen struktureller Art sehe ich auch, aber die Anlage, die Spielanlage, das gegen den Ball, das mit dem Ball, ist immer noch das Beste der Liga aus meiner Sicht. Das ist immer noch das kompletteste Team der Liga. Und 1, 2 Kniffe sorgen aus meiner Sicht dafür, dass das passt. Ich weigere mich, vielleicht wäre das auch gut für Arsenal selbst, für die Spieler selbst,
genau, das ist der Punkt,
die Hysterie zu verfallen. Aber ich weigere mich.
Genau, das ist der Punkt. Also erstens, du sagst, beste Defensive der Liga, du kassierst gegen Manchester United 3 Gegentore, als wären es Gummibärchen. Das kann nicht dein Ernst sein. Das darfst du nicht kassieren. Auf keinen Fall. Plus, du hast es selber gerade gesagt, sie sind das beste Team der Liga, habe ich auch gesagt. Und das ist wieder der Punkt. Es ist ein Point of View. Ich rante nicht auf irgendjemanden und ich rante überhaupt nicht. Ja, aber ich kritisiere nicht irgendjemanden, sondern ich kritisiere das beste Team der Liga. Wenn du das beste Team der Liga bist, dann messe ich dich daran. Ich will, dass das beste Team der Liga das beste Team der Liga ist und damit auch jeden schlägt. Und das hat diese Mannschaft in sich. Ist mir egal, ob das City ist, ist mir egal, ob es Liverpool ist. Wenn du das beste Team der Liga hast, dann wirst du daran gemessen, wie du damit umgehst. Deswegen, kurzer Schwenker, warum regen sich Leute, oder warum ist es so schrecklich, wenn Bayern München in der Bundesliga Zweiter ist? Weil sie die Eins sein müssen, weil sie mit Abstand mehr Geld haben, das bessere Team haben als alle anderen. Deswegen wird da gerantet, wenn Bayern München nicht auf Eins ist. So, du sagst selbst, du bist das beste Team der Liga. Du hast jetzt gegen Liverpool unentschieden gespielt, du hast gegen Nottingham unentschieden gespielt und du hast gegen Manchester United 3-2 verloren. Du hast 3 Gegentore kassiert aus dem Nichts und warst nicht in der Lage, Manchester United irgendwie zu halten. Und es ist wieder mal in einem großen Spiel und du warst wieder mal nicht so dominant, wie du das normalerweise sein müsstest. Und das sagt mir nicht, dass diese Mannschaft schlecht ist. Das sagt mir nicht, dass die Mannschaft schlechter geworden ist. Es sagt mir einfach nur, dass sie momentan, und ich glaube, das ist der Punkt, einfach nicht das Selbstvertrauen haben und an den eigenen Erwartungen oder beziehungsweise an den Erwartungen der Leute, die einfach natürlich, es ist ja klar, es ist eine enorme Fallhöhe kreiert worden. Die haben seit über 20 Jahren keine Meisterschaft gewonnen und sie haben jetzt zweimal oder beziehungsweise dreimal erlebt, boah, wir könnten Meister werden und sind dreimal gescheitert. Und beim vierten Mal wird es genau so wieder sein, dass die Erwartungen da sind. Aber die Erwartungen werden ja immer höher, weil alle sagen, ihr habt es da nicht geschafft, ihr habt es da nicht geschafft, da nicht und da nicht. Jetzt müsst ihr es schaffen. Und damit ist der Druck natürlich nochmal mehr da. Es gibt Teams, die wachsen daran, es gibt Teams, die zerbrechen daran. Und ich sehe bei Arsenal momentan, dass sie nicht daran zerbrechen, aber dass sie ins Denken kommen. Und das muss raus. Sie brauchen weniger Gyökeres, mehr Haaland. Dieses, ihr könnt mich alle, dann schieße ich 7 Spiele kein Tor, im 8. mache ich 3 und ihr könnt mich mal. Und das, diese Mentalität, das ist natürlich nur ein Bild, das braucht Arsenal. Sie haben die Fähigkeiten, haben sie, aber sie bringen es momentan nicht auf den Platz in über 90 Minuten. Normalerweise musst du in so ein Spiel reingehen und sagen, danke, ihr habt letzte Woche City weggehauen, jetzt zeigen wir euch mal, wer wir sind. Kommt mal ins Emirates und dann schauen wir mal, was ihr gegen uns macht. Das war aber nicht so, sondern es war eher ein, ja, die waren schon gut gegen die, wir sind ja die Eins und jetzt wollen wir mal sehen, vielleicht, ja, und dann verlierst du dieses Spiel. Du gehst in Führung, du bist die beste Abwehr der Liga und kassierst 3 Gegentore. Worüber reden wir? Und das darf nicht passieren. Und noch ein Satz, alleine, und das ist genau das, was du schon in mehrere Richtungen angedeutet hast, alleine, dass das Emirates Stadium danach buht, sagt eine Menge, dass Unzufriedenheit momentan herrscht. Und wird aber auf der anderen Seite dazu beitragen, dass die Spieler noch mehr Druck haben. Und genau das ist genau das große Problem. Ich habe ein Zitat noch von Rio Ferdinand, das ich vorher gelesen habe. Arsenal dass Arsenal momentan 4 Punkte Vorsprung hat, liegt einfach nur daran, dass die anderen Teams noch unkonstanter sind. Und das ist richtig.
Ja, genau. Darauf möchte ich hinaus. City hat jetzt am Wochenende 2-0 gewonnen gegen die Wolverhampton Wanderers, die zwischenzeitlich auch immer so aussahen, als wären sie gut. Unter anderem auch von Manchester United gemacht. Zu denen verlieren wir dann auch gleich mal ein Wort. Davor Niederlage gegen United, unentschieden gegen Chelsea, Brighton, Sunderland. So, und eine Niederlage, by the way, bei Bode Glimt. Okay, in Norwegen, das ist um diese Jahreszeit also hässlicher als hässlich, insbesondere da in Bode. Das ist, also glaube ich, wahrscheinlich mit die schlimmste Auswärtsfahrt, die man machen kann. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist das Ergebnis. Und auch da, by the way, das Ding ist, dass, also über Aston Villa redet, müssen wir dann vielleicht auch gleich nochmal reden, aber über Manchester City redet so richtig gar niemand. Ich finde auch, dass die mit ihrer funktionellen Art und Weise ganz schön was dazugewonnen haben. Wir haben über Semenyo gesprochen, wir haben über Mark Gahey gesprochen, der auch schon gespielt hat für City und gleich ganz ordentlich das natürlich gemacht hat, erwartungsgemäß. Man kann jetzt über City auch da, die haben wahrscheinlich den großen Vorteil, dass es ihnen eh niemand so richtig zutraut, nach dem, was da passiert ist im Kalenderjahr 24 hinten raus. Und die spielen quasi ohne Druck. Und selbst wenn, würden wir annehmen, dass da ein gewisser Kern dabei ist, der natürlich auch Druck ab kann und ab konnte. Und trotzdem fehlen denen im Moment wichtige Leute oder fehlten ihnen. Das muss man jetzt sehen, inwiefern die dann abgefangen werden können. Aber Rodri ist halt nicht zu ersetzen für City. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle gelernt über ein Jahr. Ruben Dias ist so ähnlich wie Saliba. Gleicher Spielertyp, gleicher Indikator für Leistung oder Nichtleistung in der Abwehr. Der hält halt die Dinge offensichtlich zusammen und dergleichen mehr. Also City ist eigentlich ein ähnlicher Befund. Es sind ganz viele Dinge da, die richtig gut sind und die sich deutlich verbessert haben im Vergleich zum letzten Jahr, also vor allen Dingen in Pressing, Körperlichkeit und so weiter. Und trotzdem gibt es diese Unfälle. Vielleicht, und darauf möchte ich nur hinaus, ich will auch gar nicht alles gut reden, weder bei City noch bei Arsenal, um Himmels Willen, aber vielleicht ist es einfach so, dass wir in einer Liga im Moment leben, wenn man sich die Tabelle mal genau zu Gemüte führt, die halt einfach brutal ausgeglichen sind. Also nur mal als Beispiel von der 4, also ab der 3 gibt es ja so die leichte Stauchung. Manchester United auf der 4 mit 38 Punkten, Crystal Palace auf der 15 mit 28 Punkten. Also quasi ein Run von einem Monat. Nicht einmal. Vielleicht ist es einfach auch so, dass in dieser Liga kannst du halt nicht so ohne weiteres problemlos mal gewinnen. Und es gibt halt diese Umschaltteams, die dir dann einfach einen reinjagen. Also das ist ja Liverpools Problem in der ganzen Saison. Selbst wenn sie Risiken minimieren, gehen sie dann gegen Bournemouth mal wieder baden. Einfach so. Obwohl Bournemouth zwischenzeitlich kein Bein auf den Boden gebracht hat. Und so, ne? Also das möchte ich nur nochmal vielleicht auch sagen, das muss, glaube ich, auch bei der Diskussion gebracht werden, mit dazu gebracht werden. Vielleicht ist das einfach auch so ein Fall. Bevor wir dann auch zu wahrscheinlich schon Manchester United kurz wechseln, weil logischerweise nach zwei solchen großen Siegen, die es ja de facto sind, muss man auch da nochmal über Michael Carrick vermutlich sprechen. Und diese Diskussion, die natürlich jetzt da entfacht wird, hat er vielleicht sogar schon genügend angeboten, als dass man ihn zumindest in Erwägung ziehen muss für den Vollzeitmanager dann ab dem Sommer.
Also nee, nochmal, also ich, den einen Satz will ich nur sagen, wirklich nur, es geht nicht daran, wir messen Arsenal nicht an, sondern wir messen Arsenal an sich selbst. Sie haben den Anspruch, Meister zu werden, und du spielst und die letzten drei Ergebnisse waren nicht, und die letzten drei Spiele in der Liga waren nicht meisterhaft. Und ich finde, dann darf man das auch mal sagen. Und nochmal, wir wollen einfach nur, dass die Mannschaften ihr Potenzial ausschöpfen. Wir haben es ja damals mal bei Paul Pogba gesagt. Alle sagen, er ist ein potenzieller Weltfußballer. Du spielst manchmal aber wie Spielstärke 74. Dann ist ja klar, dass man sagt, es ist immer ein Messen an Erwartungen und auch an eigenen Ansprüchen. Das ist ja immer der Abgleich, den du hast. Und da, ich will, dass der englische Meister ein Team ist mit Durchschnittsstärke 90. Arsenal spielt momentan aber wie 84. Und das ist das Problem. Das ist einfach alles. Sie könnten es, und wenn jemand es könnte, aber nicht abruft, dann muss man es erwähnen. Und warum? Dafür sind wir ja hier. Und ich glaube, wie gesagt, nochmal, es ist nicht fußballerisch, da ist keiner schlechter geworden. Die haben auch nicht schlecht eingekauft oder sonst irgendetwas. Der Kader ist nicht schlechter geworden. Und wir haben uns auch nicht getäuscht, sondern der Kader oder beziehungsweise die scheitern an ihren eigenen Erwartungen und sie scheitern an dem Druck, der dadurch entsteht. Und das ist eine Aufgabe, das zu überkommen. Ganz einfach, so ist es. Und deswegen, die Arsenal-Fans, ihr wisst es ja selbst. Also ich glaube, so still war es in meinen DMs noch nie, weil jeder das weiß. Oh, ich glaube, dass die gestern wirklich alle gemerkt haben, oh, ich glaube, das ist nicht nur, ja, wir können mal verlieren, sondern ich glaube, dass sie jetzt auch verstanden haben, oh, ich glaube, das ist ein bisschen größer als einfach nur, wir haben ein paar Mal Glück, Pech gehabt, sondern das ist jetzt ein nicht strukturelles Problem, das ist zu viel, aber es schleicht sich langsam sowas ein in die Köpfe. Und das darf einfach nicht passieren. Da ist Mikel Arteta jetzt gefragt, nicht einfach nur immer draufzuhauen und zu sagen, ihr müsst, sondern jetzt auch mal wirklich ranzugehen und zu sagen, hey, aufstehen, zieht euch selbst hoch, ihr seid die Nummer 1 der Liga, gewinnt ab jetzt alle Spiele, und die Diskussion ist vorbei. Er hat selber mal gesagt, ich glaube, der Satz war, du musst von 4 Spielen 3 gewinnen. Dann wirst du englischer Meister im Schnitt. Wie viele Spiele haben sie aus den letzten 4 gewonnen, Uli? 1.
Ja, klar.
Das ist genau
richtig. City halt auch.
Genau. Das ist das Ding. Ja, genau. Weil du bist nur noch da oben, weil die anderen inkonstant sind und du musst es jetzt wieder werden. Punkt. Ganz einfach. Das ist so simpel. Und deswegen, ja. Ich habe kein Problem damit. Ich fände es sogar ganz witzig, wenn nicht City oder Liverpool Meister werden würden, wie in den letzten Jahren immer, sondern wenn mal wieder ein anderes Team kommen würde, würde der Liga, glaube ich, auch gut tun. Aber so wird's halt nichts, wenn du so weitermachst. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und das weiß Mikel Arteta ja genauso. So, next. Switch. Manchester United, ich bleibe dabei, das waren 2 Spiele gegen 2 Mannschaften, das ist alles natürlich maximal laut,
weil es Manchester City und Arsenal waren. Aber es gibt für dieses Michael Carrick Manchester United auch halt auch keine dankbareren Gegner als die beiden. Das muss man auch sagen, weil die Räume lassen, die müssen kommen, die brauchen Ballbesitz, die müssen tiefe Gegner bespielen, die müssen Ballbesitz haben, die müssen dominieren und du kannst dich darauf verlassen zu sagen, wir erobern den Ball und bolzen nach vorne. Ich übertreibe natürlich jetzt himmelhoch jauchzend, aber so ist es. Und du hast die Fußballer dafür, habt mir ja gesehen. Du hast Cunha, du hast Mbeumo, du hast Bruno Fernandes, das ist so clever, das ist so gut austariert. Das, was wir immer gesagt haben, gib denen dieses Spiel und sie kriegen es hin. Lass sie rollen, lass sie kontern, dann sind die richtig gut. Spiel nicht wie ein Spitzenteam, das bist du momentan nicht, ist nicht schlimm. Du bist einer der größten Vereine, aber nicht eines der größten Teams, sondern spiel diesen Underdog-Fußball und du wirst erfolgreich sein. Genau so ist es. Sie machen es herausragend, wirken befreit und das ist genau das Gegenteil wie bei Arsenal. Natürlich auch aus der Situation geschuldet. Sie können aus der Underdog-Rolle natürlich befreit aufspielen. Wenn die gegen Arsenal verlieren, sagt keiner, boah, seid ihr schlecht und das ist ja Wahnsinn, sondern jeder weiß ja, ihr seid jetzt Underdogs, ihr habt einen Interimstrainer, ist doch cool, jetzt rollen wir einfach mal, jetzt zeigen wir es denen einfach mal. Von uns erwartet keiner was und genau das können sie. Nächste Woche gegen Burnley, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen nächste Woche, da sieht es dann schon wieder anders aus, weil du dann logischerweise hast du den Ball und du hast jetzt zweimal Arsenal City geschlagen und du hast jetzt allen gezeigt, wie es rollen kann und du hast 3 Tore geschossen gegen die und du hast 2 Tore geschossen gegen die und dann bin ich mal, gegen Fulham spielen sie, genau, und Fulham, boah, du weißt Bescheid, ja?
Ja, ich habe gerade das Programm genau, vorgelesen, ja, genau. Das sind jetzt, der ganze Februar ist voll von den Spielen.
Dann will ich sehen, trotzdem, sehr gut gemacht, was ich jetzt halt sehen will, ich habe eine Frage. Ist das der Plan? Dann werdet ihr Probleme bekommen. Wenn das der Plan ist, werdet ihr Probleme bekommen, weil das könnt ihr gegen Fulham nicht machen. Das könnt ihr gegen Burnley nicht machen. Wenn das aber nur Plan A ist gegen diese großen Teams und ihr habt einen Plan B gegen die kleinen Teams, dann Halleluja. Und das ist die Frage. Ist es der Plan? Dann werdet ihr gegen andere Teams ein Problem haben und die anderen Teams sind in der Liga einfach in der Überzahl, das ist so. Oder ist das einfach nur der Plan gegen diese Teams gewesen und du hast nächste Woche noch einen genialen Plan gegen Fulham? Dann Hut ab.
Ja, also ich glaube, Roy Keane und Rio Ferdinand haben darüber auch oder streiten in diesen Minuten gerade öffentlich darüber. Wir nehmen wieder Montagnachmittag auf, nur um das auch mal transparent zu machen. Keane sagt immer noch kompletter Blödsinn. Carrick sollte niemals der Manager sein, hat er nicht im Kreuz. Ich vermute, dass er auch ein bisschen sauer ist, dass er nie den Transit hat schaffen können, hin von einem richtig guten, intelligenten, mitunter auch überharten Mittelfeldspieler hin zu einem Trainer oder Fußballlehrer. Und Rio Ferdinand sagt aus meiner Sicht völlig zu Recht, da fehlt es auch ein bisschen an Respekt, weil klar sind es jetzt 2 Spiele und das Setup, das sich United ja jetzt geschaffen hat, ist, sie können sich das jetzt in Ruhe anschauen und dann im Zweifel nochmal pro Carrick entscheiden. Also sowas wie die Ole Gunnar Solskjaer-Situation. Man schaut sich das jetzt an, da ist jemand, der wahrscheinlich dankbar ist, dass er da ist, der aber, das muss man bis dato sagen, nach allem, was wir gesehen haben von United, seinen Job zu 100% gelöst hat und zwar richtig, richtig gut. Also sind die Entscheidungen, die aus meiner Sicht total nachvollziehbar sind, allesamt. Und damit hat United gewonnen. Versus bei Ruben Amorim haben wir das Gegenteil gehabt. Gleicher Kader und ganz viele ganz bonierte Entscheidungen aufgrund von irgendwelchen Eitelkeiten, die eben United die Möglichkeit nicht gegeben haben, sozusagen zu gewinnen. War ja trotzdem eine ordentliche Saison, aber das sind ja die Siege, die sind irgendwie bei United Teil des Selbstverständnisses. Und deshalb muss ich schon sagen, bei mir war es vorher eine kategorische Ablehnung von Michael Carrick, hätte ich das entscheiden müssen. Nach den 2 Spielen würde ich sagen, okay, lass uns zumindest im Auge behalten, um einfach nur ihm den Respekt dafür einzuräumen, für das, was er bis dato geleistet hat. Denn das war richtig gut. Bis dahin fehlerfrei, würde ich sagen.
Ja. Deswegen, also ich sehe das genauso. Ich sehe das grundsätzlich genauso, dass ich nicht glaube, dass er jemand ist, der diesem Team langfristig helfen kann. Ich glaube das einfach nicht. Wie du sagst, das ist Ole Gunnar Solskjaer. Er wird es gut managen, aber er wird, glaube ich, nicht den Schritt draufpacken können. Glaube ich. Es ist nur Glauben. Aber es ist einfach auch nur, was ich bei Middlesbrough gehört habe. Und wenn er ein neuer, Pep Guardiola wäre, dann wäre er nicht bei Middlesbrough gelandet. Das sind alles nur so Rechnungen. Trotzdem, er macht das momentan super und das ist einfach phänomenal gelöst, ganz einfach. Du hast zwei Spiele gehabt und das hast du richtig gut gelöst und hast auch verdient, dass die Leute drüber reden. Ich weiß, dass Roy Keane, das war ja auch so, er wurde in Position gebracht und es gab auch Gerüchte, dass er vielleicht dann Co-Trainer werden wird oder bla, unter Solskjaer und wie auch immer. Das heißt, er hat da schon auch natürlich ein wenig drauf gepocht, da irgendwie mit reinzukommen. Deswegen wird der mit Sicherheit auch seine Eitelkeiten haben. Vielleicht hat er auch gehofft, dass Carrick ihn nochmal anruft und sagt, komm doch mit dazu ins Team oder wie auch immer. Das ist Punkt, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, eine Sache ist wirklich jetzt deutlich geworden. An den Spielern, an der Kader ist zu schlecht, lag es nicht. Sondern nee. Man sieht klar und deutlich Ruben Amorim mit seiner scheiß bescheuerten, Engstirnigkeit zu sagen, ich beharre auf meinem System, das war am Ende der Grund, warum es nicht funktioniert. Wir haben das im Winter schon gesagt, mit der Viererkette, 4-4-2, 4-3-3, würde dieses Team rollen. Und er ist einfach statisch drauf hängen geblieben, das nicht zu machen, einfach nur, weil er wollte sich selbst beweisen und er wollte und so weiter und so fort. Und du siehst jetzt, daran hat es nie gelegen. Und auch da wieder, wir haben die nicht grundlos kritisiert, weil wir sagen, hahaha, Manchester ist bescheuert und wir ärgern die, sondern auch da wieder, es wäre mehr drin gewesen. Und es hat eigentlich jeder gewusst, der diesen Kader gesehen hat, der Kader ist nicht schlecht. Mbeumo, Cunha sind zwei der besten Umschaltspieler der Welt. Nicht der Liga, sondern der Welt. Du hast mit Šeško einen Mittelstürmer, der ist gehobene Klasse in der Premier League. Du hast mit Bruno Fernandes einen der besten Spieler der Premier League. Das sind nur die vier vorne, über die wir reden. Und für den Rest Kobi musst Manu, du... Ja, Kobi Manu. Und für den Rest musst du einfach etwas kreieren, dass die nicht offenbart werden, dass sie hinten jetzt nicht die allerbrillantesten sind. Aber ein Maguire ist ein mehr als guter Verteidiger in der Premier League, auf jeden Fall. Du hast einen guten Torwart, du hast Außenverteidiger, die passen, das ist alles okay. Du hast mit Dorgu jemanden, bei dem du jetzt einfach verstanden hast, er ist kein Außenverteidiger, sondern er ist ein Außenstürmer, offensichtlich. Aber du hast einen guten Kader. Weitaus besser als Tabellenplatz 14 letzte Saison gezeigt hat, oder was waren sie, 15, weiß gar nicht, und was der Anfang der Saison hier gezeigt hat. Du hast einen guten Kader und noch einmal, ich habe den Stat gestern geschrieben, Ruben Amorim war 14 Monate hier. Michael Carrick war 2 Spiele hier. Und Michael Carrick hat jetzt schon genauso viele Back-to-Back-Siege wie Ruben Amorim. Das ist ja Wahnsinn.
Man denke an die, was ist ja nicht ganz unwichtig in so einem Verein, man denke an die Grundstimmung. Also der eine Typ da mit dem Afro, der kann sich langsam wieder einen Friseur suchen. Alleine das ist ja schon mal eine Errungenschaft tatsächlich. Das sind größere Siege jetzt in 2 Wochen Amtszeit als Ruben Amorim in, was haben wir denn, knapp 2 vorzuweisen hat. Ne?
Ja, du hast immer noch bei Ruben Amorim das Gefühl gehabt, dieser fette Name Manchester United, dieser Block Manchester United sitzt auf dieser Mannschaft drauf und die können sich nicht bewegen, weil dieser Block auf ihnen drauf sitzt. Und jetzt hast du das Gefühl, jeder da draußen gönnt es ihnen, dass die Spiele gewinnen. Das ist ein ganz anderes Feeling. Es ist nicht mehr hahaha, Manchester United muss ja gewinnen, sondern alle gehen einfach mit und sagen, was die momentan machen, wie sie es machen, ist beeindruckend. Auch da wieder, warum tun sie das? Warum waren sie so überkritisch? Weil wir über Manchester United reden und weil die Erwartung eine andere ist. Aber du siehst auch, dass wenn United rollt, hat keiner was gegen die. Wir auch nicht. Sondern es ist einfach herausragend gemacht worden, die 2 Spiele. Ja, noch einmal, ich will sehen, was machen die gegen tiefe Gegner. Und diese beiden Gegner Arsenal und City waren für Manchester United zu diesem Zeitpunkt die perfekten Gegner, weil die Druck hatten ohne Ende, weil die mussten, weil die spielen mussten, weil die 70% Ballbesitz brauchten und weil sie dann natürlich mit viel Personal aufrücken und dann du dein Spielchen durchziehen kannst. Absolut Jackpot, aber sie haben es auch gut gelöst. Und du musst diese Spiele trotzdem erstmal gewinnen. Und du bist ja zum Beispiel gegen Arsenal ist United auch zurückgelegen. Also du bist zurückgekommen in dieses Spiel, so meine ich. Du hast eine Menge gezeigt, du hast Spieler besser gemacht, du hast Spieler zurückgeholt. Manu, Cunha sieht aus wie eine Milliarde. Worüber reden wir? Es hat alles funktioniert, was du dir überlegt hast. Und deswegen Respekt Manchester United, muss man einfach wirklich sagen. Es ist unglaublich. Und jetzt glaube ich, wenn Leute dann immer gesagt haben, ihr seid Ruben Amorim gegenüber zu kritisch. Jetzt sehen wir, ich glaube, wir waren sogar noch zu soft.
Glaube ich auch, ja. Kurze Personalie noch von Manchester United, weil das ja auch unter der Woche aufkam. Casemiros auslaufender Vertrag am Saisonende wird nicht verlängert. Da gab es ja auch oder gibt es weiterhin mehr als Gerüchte, glaube ich, dass es aber gewisse Optionen gäbe. Offensichtlich hat man sich da aber auch dann quasi per Handschlag geeinigt. Casemiro verdient 375, das ist ziemlich festgelegt, also das muss ungefähr sich in dem Rahmen aufhängen, 375.000 Pfund pro Woche, also was haben wir dann, 430.000 Euro roundabout. Das heißt, ihr könnt so rechnen auf den Monat, ein unglaubliches Grundgehalt. Und Sir Jim Ratcliffe selbst soll sich wohl dafür eingesetzt haben, dass der Deal nicht verlängert wird, was ja, glaube ich, und das ist jetzt mehr oder weniger die Frage, sinnvoll ist, vermutlich, dass man den nicht weiter, zumindest nicht zu diesen Bezügen weiter verpflichtet.
Also ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr genau, da kannst du recht haben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sogar, also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn der Vertrag verlängert werden würde automatisch, dann würde, also er hatte einen Deal, der langsam absteigend war. Das heißt, er verdient jetzt weniger als zu seiner Anfangszeit Manchester United, aber sollte dieser Vertrag sich automatisch verlängern, dann würde er wieder zurückspringen auf das erste Gehalt. Und das will Manchester United logischerweise verhindern. Und ich glaube, er bräuchte 35 Starts. Ich glaube, er ist bei 16 oder sowas jetzt insgesamt. Er bräuchte 35 Starts, dann würde sich das verlängern. Und es ist wohl die Überlegung, das eben nicht zu tun. Oder wie du sagst, dann halt einfach einen Handschlag zu nehmen und zu sagen, nee, das machen wir nicht. Wir überlegen uns was anderes. Weil sie das klarerweise einfach nicht machen wollen. Und das kann ich nachvollziehen, dass du einfach sagst, komm, das lassen wir jetzt weg, weil das bringt uns nicht weiter. Kann ich total nachvollziehen.
Ja, ich glaube auch, also so wie sich dann der Spieler geäußert hat, dass es, also es hätte eine vereinsseitige Option gegeben, unabhängig der Einsätze zu verlängern, die hat man auf jeden Fall nicht gezogen. Es gibt aber trotzdem auch Stimmen innerhalb des Vereins, die gesagt hätten, naja gut, aber eigentlich ist er, also das muss man vielleicht dann auch mal der Richtigkeit halber auch einordnen, die gesagt haben, naja, so schlecht war er ja gar nicht. Und wir wissen alle, zwischenzeitlich sah er echt alt aus und das ist relativ schnell gegangen. In der Saison spielt er eigentlich ganz gut. Er braucht halt um sich rum einen Plan sozusagen und dann kann er auch helfen. Er kann ja nichts, also er kann was dafür aufgrund seiner vorhergebrachten Leistungen und errungenen Titel und da hatte er auch einen fetten Anteil daran bei Real Madrid, dass er dieses Geld verpflichtet hat. Aber streng genommen, also das macht ja keiner, dass er dann zum Chef hingeht und sagt, ey, im Moment bin ich jetzt nicht ganz so gut, bin auch vielleicht jenseits der 30 auf der schlechten Seite davon. Wie wäre es denn? Machen wir aus 375 100, das wäre ungefähr das, was ich gerade beitrage, dann wäre es doch fair. Das macht ja keiner und deswegen kann er nichts dafür und ist wahrscheinlich dann einer der aufgrund dieses Vertrages am unfairsten bewerteten Spieler überhaupt in der Premier League. Das ist so ähnlich wie in der NBA, wenn jemand einen Maximaldeal unterschreibt und dann funktioniert er plötzlich nicht. Aber in diesem Korsett Salary Cap ist es nicht anders gegangen, ihm den Maximaldeal zu geben, weil ansonsten kann man nicht mehr nachverpflichten. Und so ähnlich ist es bei United und Casemiro, glaube ich, auch. Hätten sie ihn verkauft, hätten sie gar kein Geld dafür bekommen, haben aber nichts links und rechts sich rühren zu können, um entsprechenden Ersatz zu verpflichten. Also kurzum, der ist zwar teuer, aber immer noch einer der besten auf dieser Position im Kader. Man hätte den Deal, das haben wir damals ja auch gemacht, für sich, den muss man sich, glaube ich, nochmal anschauen. Das ist sicherlich einer der schwächeren Deals der Premier League-Geschichte, aber nicht in der Konkurrenz für den miesesten ever, glaube ich. Weil dazu war er dann am Ende doch zu ordentlich und spielt gerade im Moment auch zu gut. Trotz und alledem in die Richtung, in die sich Ineos entwickeln möchte, nämlich weg von diesen einfach unglaublich hohen Verträgen versus, also ab, oder so muss man es wahrscheinlich richtig machen, Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut genug, hin zu sowieso einer jüngeren Truppe, ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass man das löst. Und ich muss nochmal eines sagen, wie sich Casemiro selbst dann auch gegen dieses, es gab ja mal diesen einen Satz da von Radcliffe, so sinngemäß, wir haben einige, die nicht gut genug sind und deswegen überbezahlt sind, das meinte natürlich vor allen Dingen Casemiro, wie sich Casemiro selbst dazu verhalten hat und wie er auch dann nach dieser News quasi sich geäußert hat, so sinngemäß, dass er für immer Manchester United im Herzen tragen wird und weiterhin alles geben wird, was man ihm, glaube ich, jetzt auch nach den Spielen jetzt geben kann. Das ist schon hoch einzustufen, finde ich, wie der Spieler sich verhält, weil da hätte es andere gegeben, die dann vielleicht einfach in den Sack gehauen hätten. Das finde ich schon stark. Aber dieses Kapitel wird nach 4 Jahren zu Ende gehen und ich glaube, es ist für sogar auch beide Seiten, wenn ich ehrlich bin, das Richtige.
Ja, also wir messen ihn ja auch da wieder, wir messen ihn an einem alten Casemiro und wenn er so bums schlecht wäre, dann wäre er jetzt auch bei Manchester nicht stammen, die haben ja keine Verpflichtung, ihn spielen zu lassen. Also das ist, ja, das ist auch immer, du misst ihn halt immer daran, was er früher war oder beziehungsweise was Leute von ihm erwartet haben und dass er das nicht mehr liefern kann, ist in Ordnung, er ist langsamer geworden, aber er ist trotzdem nicht schlecht, also das ist einfach Quatsch.
Ich würde noch ganz gern kurz zum Schluss, wir haben nicht mehr lang, es gab noch ein Spiel, Aston Villa bei Newcastle United, weil wir haben jetzt über City gesprochen und deren Titelchancen über Arsenal, und Aston Villa ist ja in Wahrheit nur -4 auf Arsenal und punktgleich mit Manchester City. Und jetzt diese vorübergehende Dürrephase überstanden, 2 Niederlagen in 4 Spielen, wirkten aus meiner Sicht müde, haben aber jetzt mit Europa League Qualifikation ohne Extraspiele 2-mal im Februar unter der Woche frei. Da wird man sehr, sehr dankbar drüber sein. Und jetzt wieder ein schwieriges Spiel gewonnen bei Newcastle United, und das, obwohl Newcastle gar nicht zwingend die schwächere Mannschaft war. Ich habe dir die Frage, glaube ich, schon mal im Dezember gestellt, aber jetzt nochmal Ende Januar. Ist es vielleicht wirklich ein Three-Horses-Race, wie der Engländer sagt? Sind 3 Teams mit um den Titel dabei, oder ist das nicht vorstellbar?
Also in einer normalen Saison würde ich sagen, nein, kannst du vergessen, Aston Villa hat es nicht. In einer Saison wie dieser, in der du dafür belohnt wirst, im Endeffekt einfach in einem Marathon die beste Durchschnittszeit zu haben, haben sie eine Chance. Es ist so simpel. Arsenal und City werden, wir sehen ja, was da momentan los ist, und Aston Villa hat vielleicht nicht den größten Ruf, weil natürlich jetzt alle sagen, ja, die Mannschaft ist aber nicht so sonderlich gut, aber die lösen die Aufgaben. Ich schaue es mir gerade an, die haben genau das gleiche Bilanz, also Sieg, Unentschieden, Niederlage, genau gleich wie Manchester City. Warum sollte man darüber nicht diskutieren? Ich finde sie offensiv jetzt nicht unbedingt so stark, aber sie drücken die Spiele trotzdem immer irgendwie und performen natürlich gnadenlos über in manchen Dingen, aber das ist halt bei denen wirklich einfach schon, ja, normal geworden. Plus ja mit Unai Emery ein Trainer, der einfach wirklich herausragend auf Spiele einstellt, der auf Optiken Scheiß gibt, sondern einfach sagt, wir müssen das Spiel gewinnen, und das tun sie sehr, sehr häufig, und gegen die ist es nie schön zu spielen, und die gewinnen halt die Aufgaben gegen die Kleinen. Also, und du hast irgendwie das Gefühl, dass die nicht mit Druck spielen, sondern dass die in jedem Spiel einfach, also es gibt einen Unterschied, glaube ich, bei Arsenal ist es so, die sitzen da und denken sich, das ist die letzte Führerscheinprüfung. Wenn ich die nicht schaffe, dann werde ich nochmal antreten müssen und ich werde 1.000 Euro mehr bezahlen müssen, und du hast Druck, weil du willst es nicht bezahlen, und so überlegst du. Und bei Aston Villa hast du das Gefühl, die lösen die Aufgabe einfach so, wie sie gestellt wird. Zu Hause ganz ruhig, überlegen sich, was ist die Aufgabe, recherchieren, arbeiten, machen und schreiben die richtige Antwort hin. Das, glaube ich, ist der Unterschied, dass du immer das Gefühl hast, Arsenal ist in der Drucksituation, City ist in der Drucksituation, und Villa kann einfach die Aufgabe so lösen, wie sie kommt, weil Unai Emery ganz unaufgeregt ihnen die Aufgabe hinlegt und sagt, schaut mal, hier ist ein Bleistift und hier ist der Lösungsweg, ihr habt es doch gelernt, und sie machen es. Punkt. Und das ist das, glaube ich, was der Unterschied ist. Ich sage nicht, dass die Meister werden, aber in einer Saison wie dieser, in der alle Probleme haben, in der keiner konstant ist und sie die Konstantesten sind, haben sie eine Chance.
Ja, also sie sind zumindest ergebnistechnisch konstant, weil eigentlich so gut wie keine Leistung überzeugend ist, finde ich. Individuelle Fehler vor Gegentoren weiterhin ein großes Thema, auch wenn jetzt das gegen Newcastle funktioniert hat. Ich würde tippen, dass wenn man Morgan Rogers, also sollte der sich mal verletzen, der ist ja eigentlich nie verletzt, aber sollte der sich mal verletzen, dann glaube ich, könnte Villa das auch nicht mehr lösen. Ich glaube, da haben sie keinen dafür. So ähnlich verhält sich es ja auch bei John McGinn, der jetzt aber verletzt war und es hat jetzt trotzdem mal funktioniert. Man muss mal schauen, wie es mit Kamara, der wird ja auf unbestimmte Zeit fehlen. Also im Mittelfeld wird es langsam dünn, sodass auch schon wieder Harvey Elliott dann kurzfristig in den Kader gerutscht ist. Wie du ja schon vorher gesagt hast, Tammy Abraham, wird vielleicht Ollie Watkins, der ja ist jetzt in Form gekommen, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, helfen. Aber also das ist so, für mich ist das so das Nottingham der Vorsaison. Wenn man sie nicht sehen würde, dann und sie nur spüren würde, würde man sagen, ja, I get it. Wenn man sie sieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Normalität nicht irgendwann reinklickt, zumal Villa halt immer wieder auch diese Müdigkeitsgeschichten hatte in den letzten Jahren, was ja auch normal ist bei den absolvierten Spielen mit dem Kader und der Rotation, die Emery dann am Ende pflegt. Und vielleicht noch 2 Sätze zu Newcastle. Apropos Abhängigkeit, möglicherweise gibt es auch gar kein Team, das von einem Spieler so abhängig ist wie Newcastle von Bruno Guimarães. Wann immer der nicht gespielt hat, haben sie nicht gewonnen. Das bleibt auch so. Und Gott sei Dank ist die Verletzung offensichtlich nicht so schlimm, wie man zunächst angenommen hatte nach der Champions League. Newcastle ist so für mich das Team, wo ich, was weiß ich, mal so, du weißt nie, welche Leistung du bekommst, gegen PSV überragend, gegen dann teilweise in der Premier League einfach bodenlos, und es gibt halt diese eine Situation, die auch aus deutscher Sicht, glaube ich, ganz interessant ist, wir haben vorher auch privat ganz kurz darüber gesprochen, es scheint so zu sein. Und witzigerweise, nach dem Spiel jetzt am Sonntag, haben das auch wieder ein paar Medien in Deutschland aufgenommen. Liebe Grüße, habe ich gern gemacht. Johan Wissar und Woltemade, ich dachte, ehrlich gesagt, und so hat man es mir auch gespielt aus Newcastle, dass sie, wir wissen ja, die wollten im Sommer ganz andere Dinge machen auf der Stürmerposition, Šeško, Ekitike, bla bla bla, alles hat nicht funktioniert. Am Ende haben sie sich dann dafür entschieden, für zu viel Geld zwei Stürmer zu verpflichten. Und ich dachte, die ergänzen sich so gut, was die Skills betrifft, dass man vielleicht mit Woltemade auf 10 Wissar so gegenläufige Bewegungen hat, die clever sein könnten. Das Ding ist nur, nicht eine einzige Minute zusammen auf dem Platz gestanden in der Premier League, und es sieht so aus, dass im Moment Wissar den Vorzug hat vor Nick Woltemade in den Spielen, in denen es um was geht. Und Eddie Howe ist ja eh kein großer Rotierer, scheint Wissar im Moment zu spielen, der ja auch mit Verletzung kam, spät eingestiegen, bla bla. Das heißt, die Saison ging eigentlich erst so richtig vor dem Monat für ihn los. Und Woltemade, um das auch nochmal zu sagen, einmal getroffen in den letzten 15 Spielen, das zweimal gegen Chelsea, hands down, aber ansonsten mitunter richtig schwache Leistungen, gar nicht im Spiel zu sehen. Und witzigerweise hat es ja aufgehört, aber hat ganz Deutschland auf Florian Wirtz eingeprügelt eine ganze Zeit lang. Wir haben das ja schon sehr früh, diesen Mythos geholt, aber ich möchte es nur nochmal sagen. Ich will auch gar nicht jetzt Nick Woltemade irgendwie schlecht machen oder so, sondern wir müssen uns mal überlegen, wo der vor 2 Jahren noch gespielt hat. Es ist völlig okay, dass der Anlaufzeit braucht. Nur man muss halt immer genau hinschauen, und man darf nicht den einen, weil er keine Zahlen hat, verprügeln und den anderen quasi über den grünen Klee loben, weil es da funktioniert hat. Nick Woltemade ist im Moment in einem richtigen Loch. Da kann er nicht unbedingt nur selber was dafür, aber Newcastles Offensivspiel ist schon sehr abhängig von dem, was da von außen und von Bruno aus dem Mittelfeld kommt, weil sie mit den schwächsten Sturm haben der Liga im Moment. Ich glaube, so weit muss man gehen. Und da ist natürlich dann auch die Verantwortung bei den 2 Leuten, die halt zusammen dann aber auch 130 Millionen gekostet haben. Keine gute Situation für Newcastle. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Mal nicht reichen wird für Europa bei denen.
Glaube ich auch nicht. Also
auch wegen Verletzungen, by the way. Die BBC hat das jetzt errechnet vor, glaube ich, dem Champions-League-Spiel. Die Verletzungstabelle, die es ja immer gibt. Sie haben, wie immer, die höchsten Fehltage von allen. Und aber auch sind zahlenmäßig in Sachen Verletzungen wieder ziemlich heftig geschlagen. Also vor allen Dingen der defensive Malik Chow, das vielleicht auch aus deutscher Sicht nochmal, glaube ich, jetzt 29 Spiele in Folge gemacht. Der macht seine Sache richtig gut. Auch das kommt hier nie vor in Deutschland. Vermutlich schauen halt dann doch weniger Leute Newcastle-Spiele, als man denken würde. Aber der hat entgegen der Entwicklung zu Beginn der Saison richtigen Schritt gemacht. Aber vielleicht müssen die auch mal aufs Medical Department schauen, weil es kann ja nicht sein, dass die solche epidemischen Probleme haben mit diesem kleinen Kader Jahr für Jahr. Das gibt's ja nicht.
Eine Sache, die mir noch wichtig ist, weil das, glaube ich, muss man auch mal sagen, West Ham United lebt.
Ja, aber Nottingham auch.
3-1 gegen Sunderland gewonnen. Ich bin sehr beeindruckt, Nottingham auch, ja, aber das wird unten, glaube ich, nochmal spannender, als man glaubt. Heute spielt ja Everton noch gegen Leeds. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist ein super interessantes Spiel, weil das kann in beide Richtungen gehen. Ich bin super gespannt, aber das ist, glaube ich, etwas, auf das ich mich oder über das ich mich sehr gefreut habe, dass West Ham lebt, dass das da unten nicht irgendwie so ist, dass die drei Mannschaften da unten einfach schon abgeschrieben sind. Also Burnley, glaube ich, können wir abschreiben, Wolverhampton können wir abschreiben.
Burnley, darf man auch nicht vergessen.
Aber das wird zu wenig sein, um wirklich dann, der Punkteschnitt ist trotzdem zu wenig, glaube ich. Die werden im Schnitt so 1 Punkt holen, 1,2, und das wird nicht reichen. Jetzt noch, die müssen ja wirklich mal einen Run starten. Und die werden den einen oder anderen nerven und einen Unentschieden rausholen. Aber ich glaube, zu wenig Gegner schlagen, um dann wirklich rauszukommen. Ja. Aber dass du West Ham und Nottingham, dass die jetzt wieder anfangen zu gewinnen, ist sehr, sehr beeindruckend und freut mich, weil dann wird es da wenigstens auf dieser einen Position noch spannend. Leeds, Nottingham und West Ham, und sollte ja, theoretisch könnte doch sein, was ist denn, wenn Oliver Glasner hinschmeißt oder wenn die sich dann doch noch irgendwie, und dann gehen die runter. Who knows? Also ich glaube nicht, dass es passiert, aber es wird da unten doch nochmal ein wenig spannender, als wir dachten. Dieser eine Platz, glaube ich, wird nochmal interessant.
Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon gesagt haben. Mateta scheint ja großes Interesse an einem Abgang zu haben. Jetzt da weiß, dass sein Ziehpapa nicht mehr da sein wird. Juventus will ihn. Once in a lifetime, würde ich tippen, aus Matetas Sicht. Und alles, was ich aus Mainz auch schon weiß von dem, ist, dass der ungerne Chancen ungenutzt lässt, wenn es um eine gute Position für ihn geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in 2 Monaten hier sitzen und dann wird Crystal Palace sich in sich selbst aufgelöst haben. Kein Glasner mehr, kein Mateta, kein Gay, niemand mehr, der irgendwas auf sich hält, wird dann da sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird implodieren. Und dann kann es auch sein, da hast du schon recht, es sind halt nur 8 Punkte, dass sie ohne Glasner mit hässlicher Stimmung dann noch da unten reingeraten würden. Vermutlich werden sie nicht absteigen, sondern sie werden halt dann wie immer 11. bis 13. werden. Aber das stimmt schon. Das ist, ich finde es erstaunlich, weil Burnley punktet. West Ham gewinnt, Nottingham gewinnt, auch in dem Spiel, wo auch nicht wahrscheinlich viele ihnen was zugetraut hätten, bei Brentford. Leeds kann theoretisch, auch wenn das wahrscheinlich kein Gegner ist, der ihnen so richtig gerne liegt. Also und Burnley, wie du sagst, die sind einfach am Ende auf jeder Position zu schwach. Punkt. Deswegen glaube ich nicht, dass da was geht. Werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann im Verlauf des Podcasts uns dann genau anschauen, wie es denn da unten aussieht, wenn es dann auch die Duelle gibt untereinander und so. Aber ich habe das Gefühl, auch Leeds, Nottingham, West Ham machen den Platz unter sich aus, den 18., 19. und 20. sind also na, weg, selbst wenn Wolverhampton zwischenzeitlich mal angefangen hat, so mini zu punkten, das dürfte zu wenig sein.
Ja, ich bin sehr gespannt, wer es dann am Ende packt, aber es ist ein sehr, sehr interessanter, also sehr, sehr interessante Ausgangslage, wie es momentan dann läuft. Also ich bin sehr gespannt, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Aber ja, trotzdem ist es, ich finde es bemerkenswert, nochmal, also ein Satz vielleicht noch zu jedem Team, dass Nuno muss es einfach Spieler bekommen im Winter, die ihm helfen. Punkt. Nottingham hat eigentlich alles. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die da unten drin stecken. Und bei Leeds ist es halt so, Daniel Farke macht da, glaube ich, einfach jetzt gerade einen richtig guten Job. Der hat verstanden, wie man mit diesem Kader, mit dieser Liga umgehen muss. Und das hat ein bisschen gebraucht, aber das ist auch nicht schlimm. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und bin sehr gespannt, wie es da unten ausgeht, aber es ist sehr, sehr interessant.
Gut, dann haben wir es für diese Woche, glaube ich, schon wieder. Geht ja fleißig weiter, auch an den nächsten Wochenenden. Es kommt wieder der EFL Cup im Februar dazu und so weiter und so weiter. Ein bisschen Champions League ja auch noch, mag für den einen oder anderen auch nicht uninteressant sein. Daher,
in diesem Sinne, ihr dürft uns gerne wieder schreiben, macht ihr sowieso immer fleißig, dürft uns gerne bewerten, gerne positiv, ansonsten bitte nicht. Und genau, dann sagen wir einfach nur, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Diese Woche ist ja verhältnismäßig ruhig. Ne, wobei, es gibt ja sogar Champions League, stimmt sogar. Letzte Woche, im Vergleich zu meinen letzten Wochen ist es ein bisschen einfacher. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Cheers.